Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen zu einer neuen Folge der Philosophischen Brocken. Heute wollen wir Ihnen die neuseeländische Philosophin Krushil Watene vorstellen, die an der Massey University in Neuseeland forscht und lehrt. Dr. Watene ist zurzeit Gastforscherin hier an der Universität Wien am Institut für Philosophie im Fachbereich Interkulturelle Philosophie. Ihre Arbeit umfasst sowohl ethische Fragen und politische Philosophie. Dabei beschäftigt sie sich vor allen Dingen auch mit dem Fähigkeitenansatz von Amartya Sen und Martha Nussbaum. Sie beschäftigt sich zudem mit Development Ethics und seit einigen Jahren nun sehr intensiv mit der Frage nach Indigenous Philosophies, also indigenen Philosophien. Dr. Watene, die selbst aus dem Volk der Maori stammt, hat dabei sich jetzt konzentriert auf die Frage nach einer Maori-Philosophie. Sie ist Leiterin eines Forschungsprojekts, das von der Royal Society of New Zealand unterstützt wird, unter dem Titel Exploring Maori Social Justice Concepts. Das Ziel Ihres Forschungsprojektes ist es, den Begriff, das Konzept der Gerechtigkeit der Maori intensiv zu untersuchen und zugleich dann dieses Maori-Konzept in einen Dialog zu bringen mit anderen Gerechtigkeitskonzepten. Zum einen Gerechtigkeitskonzepte des sogenannten Mainstream, wie eben dem Capability Approach, dem Fähigkeitenansatz von Sen und Nussbaum, aber auch mit anderen indigenen Konzepten wie dem afrikanischen Konzept des Ubuntu oder indigenen Philosophien aus Nordamerika. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Watene hier in Wien ist und hier bei uns einen Vortrag gehalten hat, einen Workshop und auch bereit war, ein Interview mit uns zu führen. Im Folgenden werden wir Ausschnitte aus dem Interview mit Dr. Watene hier vorstellen. Durch die Sendung führt Anke Granis. Seit einigen Jahren steht die Forschung nach indigenen Philosophien im Mittelpunkt verschiedener Forschungsprojekte. So gibt es einige Forschungsprojekte in Nordamerika, die sich mit der Frage nach Native or Indigenous Philosophies beschäftigen, aber eben auch gerade in Südamerika, wo das Konzept des Buen Vivir, also Konzepte von indigenen, andinen Völkern seit vielen Jahren jetzt schon untersucht sind und im Diskurs um Philosophie präsent sind, oder aber auch in Afrika, wo die Frage nach der Rekonstruktion vorkolonialer afrikanischer Philosophien ja eine der zentralen Fragen des 20. Jahrhunderts in der Philosophie in Afrika war und bis heute eben andauert. Hier ist es vor allen Dingen das Projekt oder das Konzept des Ubuntu, was zurzeit eine große akademische Auseinandersetzung ausgelöst hat. Viel weniger bekannt sind natürlich Auseinandersetzungen um indigene Philosophien im Pazifik, also wie in Neuseeland oder Australien. Aus diesem Grund ist es natürlich besonders schön, dass wir hier jetzt die Möglichkeit haben, einige Arbeiten und Ideen von Dr. Watene vorzustellen. Diese Ansätze, so wie sie von Dr. Watene repräsentiert werden, sind natürlich gerade hinsichtlich einer der Frage nach akademischer oder epistemischer Gerechtigkeit von ungeheurer Bedeutung. Denn seit einigen Jahren erheben ja Wissenschaftler aus verschiedenen Regionen der Welt Einspruch gegen den dominanten euroamerikanischen Diskurs in der Philosophie, aber auch in allen anderen Sozialwissenschaften und fordern, dass bisher ignorierte und ausgeschlossene Traditionen des Denkens oder Philosophien mit in den Diskurs einbezogen werden und eben ihr Beitrag mit berücksichtigt wird in den Debatten, zum Beispiel in den Debatten um globale Gerechtigkeit. Denn während die große Debatte um globale Gerechtigkeit natürlich den Anspruch erhebt, globale Prinzipien der Gerechtigkeit finden zu können, findet diese Debatte im Wesentlichen statt zwischen Vertretern aus Nordamerika und Europa. Denktraditionen aus vielen anderen Regionen der Welt, wie zum Beispiel aus Afrika, aus Südamerika oder eben dem pazifischen Raum, werden hier eigentlich nicht berücksichtigt. Insofern stellt natürlich Dr. Watenis Forschungsprojekt um ein Gerechtigkeitskonzept der Maori einen wichtigen Beitrag dar, um hier eben auch Wissen zu erlangen über Konzepte aus anderen Regionen der Welt. Bevor ich Dr. Watenis genauer nach ihrem Forschungsansatz und dem Inhalt eines Maori-Gerechtigkeitskonzepts befragt habe, habe ich ihr aber die Frage gestellt, wie sie überhaupt zur Philosophie gekommen ist. Wir werden jetzt auf Englisch weitersprechen und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Gespräch. Welcome, Dr. Watenis, to our radio program. We are very happy to have you here in Vienna.
Kia ora, thank you.
My first question, which I want to address to you, is the following. As far as you told me, you are the only Maori in New Zealand in a philosophy department. So my question is, why did you choose to study philosophy?
Oh, that's a really good question. I think everybody has a story about how they ended up in philosophy. So my story is that I stumbled across a course at stage one at the University of Auckland in New Zealand, where I did my undergraduate degree, called Freedom, Rights and Justice. And in the first lecture by Tim Deer, he raised the question of what rights are. So he said, we talk about rights, human rights, a right to this and a right to that. And we use this language all the time, but what exactly does it mean to have a right? And that just fascinated me and confused me, and I was hooked. And another reason why I think I became hooked was because I grew up in a family where debate and discussion was just part of what we did together. It was really important to have a voice and to have a view and to challenge each other's views. So it was, in philosophy, it was like home.
Why did you try to follow up such an academic career then in philosophy? What was your intention?
Yeah, I wasn't sure until about the end of the undergraduate, where I decided that I wanted to teach philosophy mm-hmm. at university. It wasn't so much about doing the research, but I was fascinated about having tutored during my master's and my master's degree at Auckland. I just thought I became really fascinated by teaching ideas and how powerful they might be, and I wanted to be part of that.
In your studies of philosophy, did you come across Maori philosophy already?
That's a good question too. No. Maori philosophy or Mātauranga is taught in Maori studies departments. And while I was doing my master's degree at Auckland, I did raise the question of why we didn't teach Mātauranga, or why it wasn't integrated into our department. And I never really got a satisfactory answer to that while I was there. But one of the reasons why I became interested in that is because I was what we call tuakana mentor. And what that meant was I was mentoring Māori and Pacific Island students who wanted to take philosophy at undergraduate level, and trying to make it, create a space in which they might be able to do philosophy in ways that were useful for them, ways that allowed their own experiences to come to be part of the activity of philosophy. And one of the ways I thought we could do that was to talk more about the content that we were using, content that might be more relevant to their lives. And we didn't have that. We didn't have any Māori concepts being taught, so.
You mentioned already the concept of Mātauranga, correct?
Yeah.
Okay, what is the name for Maori philosophical concepts? Am I correct?
That's right, or Maori knowledge, Maori philosophy.
Since you have not been confronted with Maori philosophy in your studies, but you felt there is a gap.
Yes.
I think this might have been the initial point to apply for such a big project on exploring Maori social justice concepts, which is funded by the Royal Society of New Zealand now, right?
That's right, mm-hmm. Yeah.
Okay, so tell me more about the aim of your project.
So the project aims to do two things. The first thing is to articulate Māori social justice concepts, and I focus on whakapapa as a framework, mana and manaaki principally. And then once I've done that, the second part of the research project is to bring those concepts into conversation with other Indigenous concepts, Ubuntu, and also concepts from Potawatomi in North America, and also hopefully Latin American concepts and Western concepts too.
So the
two-stage project.
Yes, but one of the central aims is to initiate a kind of South-South dialogue, right?
Absolutely, mm-hmm. Yes.
This is of course great because this is something what many people wish to initiate, but nevertheless, mainly the direction of the discussion is still a South-North discussion or North-South discussion. So talk from my knowledge on African philosophy, it is mainly that African philosophers are criticizing European concepts with the background of the African knowledge or confronting African and Western
always
knowledge.
Talking back.
Yeah. Talking back, exactly. And so far it is of course a very nice approach, bring into conversation concepts from the South. Now, you mentioned two key terms now, mana and manaaki.
Yeah.
Could you please explain these two basic or core concepts more for our people here in Austria?
Yep, so there's a lot to say about both of those concepts, but the simple thing is to say that mana is authority that can be derived from atua or gods, which is granted by people, mana tangata. So it's some kind of authority or a right or some kind of dignity held within us and within our communities. And manaaki is related to mana in that it's usually translated as hospitality or to be generous, but what it means is to enhance someone's mana, right?
Mm-hmm.
So it's about enhancing mana.
My question now is the concept of mana a concept which can only be applied to Maori people, or can I, as a German or a German academic, have mana, or can I reach mana?
It depends. There's no sort of Maori perspective on that first. But most of the works that I've been reading by Maori Marsden and Charles Royal, Pāhone Sadler, Margaret Kāwhiru, Merata Kāwhiru, Hugh Kāwhiru. There's this idea that when you enhance, that I could enhance your mana by acting in a generous way or by undertaking an activity that might be classified as manaakitanga, in which case I'm enhancing your mana, right, through that action. So you can have at least mana tangata, the mana that I give you through my action towards you. So yes, a certain kind of mana you could have.
Der Einspruch, der von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus nicht-europäischen Ländern erhoben wird, bezüglich der Notwendigkeit, sich auch mit Konzepten nicht-europäischen Ursprungs zu beschäftigen, ist ein berechtigter, der im Rahmen einer Frage nach epistemischer Gerechtigkeit ohne Zweifel Berechtigung hat. Die Frage ist aber trotz alledem, was sind eigentlich diese indigenen Philosophien und was ist das Philosophische an diesen indigenen Konzepten, warum sind wir berechtigt, sie Philosophie zu nennen? Dies sind natürlich grundlegende Fragen im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit indigenen Philosophien. Werden indigene Philosophien wie folgt definiert, so wie es von Dr. Vateni in einem ihrer Artikel getan wird, nämlich dass indigene Philosophien ihren Ausdruck finden in der oralen Geschichte, in Erzählungen, in Zeremonien, in sozialen und politischen Organisationen, auch in der natürlichen Umgebung, in der Kunst oder auch in solchen Handwerksformen wie dem Weben und dem Holzschnitzen, dann wird hier ein sehr, sehr weites Konzept von Philosophie verwendet. Eine solche Definition von Philosophie entspricht im Prinzip dem, was im afrikanischen Kontext im 20. Jahrhundert als Ethnophilosophie bezeichnet wurde. Als Ethnophilosophie wurde im afrikanischen Kontext jener Ansatz definiert, in dem versucht wird, afrikanische Philosophie aus Sprichwörtern, aus Mythen, aus den Sprachstrukturen von afrikanischen Völkern herauszufiltern. Das Besondere an diesem ethnophilosophischen Ansatz ist, dass er im Prinzip die Existenz einer kommunalen Philosophie postuliert, dass also ein Volk eine Philosophie besitzt. Das widerspricht dem in Europa üblichen Verständnis von Philosophie, nämlich dass Philosophie immer an das Denken einzelner Individuen gebunden ist. Auch in Afrika wird eine intensive Debatte geführt über das, was Philosophie ist und ob es kommunale Philosophien eigentlich geben kann oder ob Philosophie eben immer an das Denken einzelner Individuen gebunden ist, ob Philosophie nicht eigentlich entsteht in einem Dialog, in einer Auseinandersetzung, wo Argumente mit Gegenargumenten konfrontiert werden. In der afrikanischen Philosophie findet man beide Positionen. Einen Vorschlag, wie afrikanische Philosophie der vorkolonialen Zeit, indigene afrikanische Philosophie, also rekonstruiert werden kann, hat der kenianische Philosoph Henry Odera Oruka gemacht mit seinem Projekt einer Weisheitsphilosophie, der Sage Philosophy. Hier ist er in den 1970er Jahren mit Kollegen in afrikanische Dörfer gegangen und hat dort weise Menschen, die von ihren eigenen Dorfgemeinschaften als weise identifiziert worden sind, als jene Menschen, zu denen man geht, um Rat in persönlichen Angelegenheiten, aber auch in Angelegenheiten, die die gesamte Dorfgemeinschaft betreffen, aufgesucht wurden. Zu diesen Menschen ist also Odera Oruka mit einem Team gegangen und hat diese Menschen befragt hinsichtlich ihrer Meinung über Konzepte wie zum Beispiel, was ist Weisheit, was ist Gott, wie soll das Zusammenleben zwischen Mann und Frau gestaltet werden und ähnliche Fragen. Diese Fragen wurden aufgezeichnet in der jeweiligen Muttersprache, dann ins Englische übersetzt und dann verschriftlicht und in einem Buch veröffentlicht. Hier sieht Odera Oruka die Möglichkeit, der Falle der Ethnophilosophie zu entgehen, indem eben nicht mehr vom kommunalen Denken gesprochen werden muss hinsichtlich von indigenen Philosophien oder im Zusammenhang mit indigenen Philosophien, sondern über diese Methode des Interviewens scheint es ihm möglich zu sein, individuelle Denker zu identifizieren, die eben als philosophische Weise genau dann definiert werden können oder eingeschätzt werden können, wenn sie es verstehen, ihre eigenen Gedanken zu formulieren, das heißt also Gedanken zu formulieren, die über die bisher übermittelten Vorstellungen, Normen, Wertesysteme hinausgehen oder diese Normen oder Werte vielleicht auch in Frage stellen aufgrund der neuen Situation, der neuen geschichtlichen Situation der Gemeinschaft. Dies wäre also ein Vorschlag von Odera Oruka, um letztendlich dem Problem des Postulierens von kommunalen Philosophien im Hinblick auf indigene, vorkoloniale Philosophien zu entgehen. Dr. Watene beschreibt ihr methodologisches Herangehen nun wie folgt. Approaching the Maori concepts? Are you going into the Maori communities, having interviews, or how do you have access to the Maori concepts except or apart from you being Maori yourself?
Yeah, so that's actually an important aspect of being able to do this research. So I focus on my own tribal communities in the north of New Zealand. So that area is called Taitokero, and I focus on Māori scholars and their writings. I have two elders or kaumātua that will guide the research. And so what I'm doing and what I've done over the last almost a year now into the project is I've gone and spoken to these Māori scholars and activists about these concepts and about how they lived by Māori communities, but trying to dig deeper with these scholars and to trying to uncover What lies at the heart of these concepts and how they relate to different things within a whakapapa framework. But also I'm talking to Māori communities themselves, marae communities, particularly my own marae communities, to try and get a sense of lived experiences of mana and manaaki.
You just mentioned that you are talking to elders in the communities, the old people, like sages? What do you call it, a sage?
What do you mean by sage?
A person who has a particular wisdom and somebody who gives advices to the community where the people go if they have questions to ask how to solve a problem, how to behave, whatever. Are this kind of these sages? Do they have a certain position in the community?
I guess I do. I mean, there's the two elders that are providing cultural and spiritual advice. I suppose I'd call wise people. I'm not sure about this term, sages. But yes, kaumātua on marae I'll speak to and I've spoken to, and they are certainly wise with ideas, particularly. So different kinds of expertise that I'm trying to get at in this project. So there's the expertise that you find from people grounded or with knowledge embedded in traditional mātauranga. And then there's the knowledge from people of contemporary Māori realities, Māori activists and scholars. And then you've got expertise about experience of colonisation amongst Māori people and Māori scholars. So there's, I'm trying to bring all of that together, expertise.
Are there differences in conceptualization of Māori values or norms? Are there differences between these elders and younger activists or Māori scholars?
Yeah, so one example is to say that the elders will be able to tell us or tell me how it was that the concept was put into practice in a particular time, interpreting the narratives, for instance, that the concepts are embedded in. But then there's questions of how mana and manaaki make sense to us today, right, given our contemporary realities of Māori people and Māori communities. And then there's questions of how mana and manaaki and things like whakapapa might make sense given our experiences of colonisation. So, what I'm trying to do is navigate all those kinds of expertise that I think are still relevant for mātauranga. Mm-hmm. The very traditional, embedded in the narratives, and then the others.
So Māturana is in development, so it has traditional side, which you try to reconstruct in talking to elders, but it has also another side which is now developing in confrontation with the post-colonial situation in New Zealand.
Yeah, so Linda Smith and others in a really important paper on this stuff talks about how Māturana includes the knowledge that our ancestors brought with them from the Pacific to New Zealand to Aotearoa, but also the experiences of colonisation and the contemporary realities faced by Māori. That's all part of the story and heritage of Māturanga.
This is an important point because often indigenous philosophies are conceptualised in a rather static way. Yeah, it is very good to see that in your research you are showing that Māturanga philosophy and indigenous philosophy is an open system which is in development and undergoes changes like all thinking.
Yeah,
I think
I feel certainly fortunate that we have Māori scholars who have already kind of done the work for us to face those challenges, right? So that there's already a platform that can be built on by a project like this.
In your papers, you are talking about an indigenous methodology, of the Maori. Could you describe this kind of methodology for us?
Yeah. So one of the things that I'm trying to do at the moment is figure out how we undertake Maori philosophy or Mātauranga in a way that not only maps those concepts, that is not only about the concepts, but in a way where those concepts frame the activity itself of philosophizing. Right, so how do we do Māori philosophy on its own terms? And a really influential approach to doing research in New Zealand is kaupapa Māori, pioneered by Linda Smith and Graham Smith. So again, I wanted to look at the platform that's already been put in place by Māori scholars and activists and try and work out the extent to which that might be relevant for the activity of philosophising about mātauranga. And the short answer is that it's an approach that prioritises Māori ways of doing and being and knowing, right? Mm-hmm. It creates space for Māori to do research for Māori and by Māori, right? Where the questions are set by Māori communities, the methods are consistent with Māori tikanga, right ways of doing things.
I would just like to mention some of the rules which are included in a practice of kaupapa Māori. So one rule is a respect for people, another to see the face of you, of the one in front of you, or to present yourself to people face to face, to look, to listen and speak, to share and host people, to be generous, to be cautious, to do not trample over the mana of the people, I think a very important rule, and do not flaunt your knowledge. So do you see commons with an intercultural approach to philosophy in this rules?
I don't know that much about intercultural philosophy, but from what I've heard and read so far, I think kaupapa Māori is sort of similar to creating the right kind of space that intercultural philosophers want to create to ensure that conversations are respectful, where disagreements respectful but also mutually beneficial. So yes, I do think, I'd like to think that it's a nice framework also for trying to do some kind of intercultural philosophy.
It came also in my mind while reading these rules that it could be part of, or could be read in the frame of the ethics of discourse of yes. Habermas and Apel.
Yes.
Because the target of the ethics of discourse is also to have an open and non-violent discourse situation. Yeah, and I think these rules do fit absolutely into the concept of the ethics of discourse. This could be also a point which one could discuss further or do a kind of comparative research on it. Eines der wichtigen Charakteristika eines Maori-Gerechtigkeitskonzepts ist die Verbundenheit der Maori mit dem Land. Diese Verbundenheit besteht nicht nur bezüglich des Landes als Produktionsmittel und als lebenserhaltendes Gut für die Gemeinschaft, sondern vor allen Dingen auch als in einer spirituellen Dimension, die die gesamte Kosmologie der Maori umfasst bzw. dieser zugrunde legt. Insofern ist ein Abtrennen der Maori von ihrem Land hat weitaus größere Konsequenzen als ein reines Abtrennen von ihren Produktionsmitteln und von der Möglichkeit, ihre Lebensweise auszuüben, was an sich schon ein gravierender Umstand ist, sondern zerstört zugleich ihre spirituelle Verbundenheit als Gemeinschaft. Die Maori wurden seit 1840 etwa systematisch Schritt für Schritt von ihrem Land enteignet, so dass heute weniger als 20% des neuseeländischen Bodens in der Hand der Maori sind. Welche Konsequenzen das hat, erläutert Dr. Vateni wie folgt. Let us come back from the methodological questions to questions of content of the Maori justice concept. You pronounce in your papers that there is a special relation of the Maori to land.
Yeah.
Could you explain this a bit for
so
us?
So Maori referred to as tangata whenua, which means people of the land. And it's not just the land, but it's the waterways, the mountains. When Mira Te Kawhiru makes a really interesting point, when she says that when Māori think about the environment, what they're thinking about is the landscapes around their marae and all that's contained in it, including the people, that they're all part of the same, they're all one, they're all part of the same community. That's what Māori think of. So there is a special connection to the land. That's also in the language where whenua, which means land, is also the Māori word for placenta. And what Māori tend to do is bury the placenta, bury the whenua back into the whenua to maintain that connection.
This special relation of the Māori people with the land, is this one of the reasons of what happened recently in New Zealand and which also reached our newspapers here? It was a headline, I think, last year in March, that a river in New Zealand was attributed the rights of a person.
Yeah, so legal personality in New Zealand. So the first time that happened was in 2014 with Te Urewera Act. Then 3 years later with the Whanganui River and also the Maunga and Taranaki. So that was part of settlement processes. So for the two tribes, the Whanganui Iwi and Tūhoe people, to acknowledge and to acknowledge and then to rebuild the relationship that had been lost after the Treaty of Waitangi, with various policies that destroyed the relationships that Māori were able to have with their lands and waterways and landscapes.
So how long did the Māori people fight for this, to get this status of the river to be dealt like a juridical person? And what do you think is the result for the Māori people that special status is reached
now? Yeah, I'm not sure how long it took. I wasn't part of the negotiations and I'm not from Whanganui or Tūhoe. But I think it's really interesting. Moana Jackson, a legal philosopher in New Zealand, makes the point that what you see there is a Western legal system that's trying to make sense of a Māori understanding of their relationship with the environment. So, for instance, Tūhoe will say they're children of the mist, and the mist is part of the Urewera National, the Urewera landscape. So they're part of the landscape. Similarly, with the Whanganui Iwi, they'll say, "I am the river, and the river is me." And the question is, well, how does a Western legal system make sense of that? And he tells us, well, the only way is to say, "Oh, well, we'll give them legal personality, with all the rights that brings." But for Māori, it makes perfect sense not to do that, but just to say, "I am the river and the river is me." But I see that that's quite a positive thing for the reconciliation of Māori and non-Māori in New Zealand, a willingness to kind of work at the intersection between these views to try and make something unique, to try and show how equal partnership and the concepts that shape our nation might come to be and might be further developed. So I think it's still a work in process, but I think it's a really wonderful start towards something.
So you think that dealing with Māori concepts in philosophy has potential to change our discourse or our way to understand certain basic concepts like personality, like rights?
Either that, or we find different ways of explaining what we mean. Mm-hmm. If we don't think rights do the work. If they can't do the work, then we have to replace it with something else, and that's exciting too.
Yeah, but obviously it has effect on the legal system already, so
yes,
there are practical consequences already.
That's right.
Great, and I think New Zealand is really a pioneer in revolutionizing the legal system in this direction to attribute rights to nature, because I think it is in no other country until now fixed it like this, except India. What I heard today is that in India, a region or a national park got also the rights of a person. But seems that there is a great potential in revolutionizing our thinking about
our relationships with the natural world.
Yeah, our relationships. Yeah.
Yes, I think you're right.
In einem ihrer Artikel macht Dr. Vatene auf eine weitere wichtige Frage im Zusammenhang mit dem Erschließen indigener Philosophien aufmerksam, nämlich auf die Frage oder das Problem, dass sehr sorgsam im Umgang mit den Trägern indigener Philosophie umgegangen werden muss, sehr vorsichtig auch damit umgegangen werden muss, im Versuch, diese zu rekonstruieren, zu erforschen oder auch zu erfragen. Denn die große Gefahr in diesem Unternehmen ist natürlich bereits, dass einerseits durch die Sprache, in der wir alle denken, also wenn wir dann Interviews zum Beispiel bereits auf Englisch führen oder in einer anderen europäischen Sprache, Konzepte bereits verfälscht werden, oder selbst wenn diese Interviews oder dieses Herangehen an indigene Konzepte in der Muttersprache erfolgt, dass dann bereits über den Versuch, diese Forschungsergebnisse ins Englische zu übersetzen, um diese dann international kommunikabel zu machen, beziehungsweise dann die philosophischen Dimensionen in der eigenen Arbeit dann zu erschließen, dass diese Konzepte dadurch eigentlich schon verändert werden. Einerseits ist dort ein Bruch, der über diese Übersetzungsarbeit passiert, also über das Übersetzen von Begriffen und Konzepten in eine europäische Sprache. Zum anderen besteht der Bruch aber letztendlich schon darin, dass wir als europäische oder nordamerikanische Forscher und Forscherinnen immer schon in einem bestimmten Denksystem akademisiert oder sozialisiert worden sind, mit dem wir ja bereits unsere Fragen formulieren, mit dem wir an Konzepte wie Gerechtigkeit herangehen, mit einem bestimmten Begriff von Individuum und Community und anderen Begriffen, die wir ja bereits im Hintergrund haben. Aus diesem Grund fordert Dr. Vatene, dass es ein sehr sensibles, sehr vorsichtiges Herangehen an indigene Philosophien geben muss, um diese nicht eh schon zu verfälschen und in unser Denksystem einzuverleiben. Die Frage des Einverleibens von indigenen Konzepten ist ein sehr heiß umstrittenes Problem in den Diskursen um epistemische Gerechtigkeit. Denn sowohl zum Beispiel in Afrika im Ubuntu-Diskurs als auch im Diskurs um das Buen Vivir, das gute Leben in Lateinamerika, wehren sich auch die kritischen Stimmen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen afrikanischer Herkunft oder eben lateinamerikanischer Herkunft, die weißen Akademikern und Akademikerinnen, die sich mit diesen Konzepten auseinandersetzen, vorwerfen, dass diese sich diese Konzepte aneignen, in ihren Diskurs einbringen, ohne aber eigentlich genug Hintergrundwissen zu haben und diese im Diskurs dann bereits verfälscht werden. Für ein solch gefordertes vorsichtiges Herangehen an die Maori-Konzepte verweist Dr. Vatene auf die Kaupapa-Maori-Theorie, die einen epistemischen Rahmen setzen soll für das Herangehen an diese Fragen.
Situation of the Maori today in New Zealand?
Still marginalised, still some of the worst statistics for education and employment and health. But on the other hand, there are wonderful initiatives that Maori have continued to lead, like whānau order and health, like kura kaupapa Maori schools and wānanga universities. Like Maori approaches in the court system that are going some way to creating space for Maori to kind of reclaim their places in New Zealand and to realise their full potential.
You came to Vienna to learn more about the Intercultural Philosophy Project.
Yes, I did, yeah.
Yeah, what are your expectations? What is your hope to find here?
Because I'm at the point where I'm trying to think of a way in which to do Māori philosophy on its own terms, so influenced by Kaupapa Māori and that platform, and also to see whether the Kaupapa Māori platform might help to create a space in which a conversation between other Indigenous concepts and Western concepts might happen in equal partnership. I'm really hoping that the platform of intercultural philosophy might also provide some insight, so it's So I guess I'm hoping to think about a way in which the Kaupapa Māori platform come into conversation with the intercultural platform to see similarities and the differences and what we might be able to learn together.
Yeah, this is a very nice outlook because, I mean, for us it is also very much enriching to be confronted with Maori philosophy concepts because it makes us think deeper about the concept of philosophy as such, what is philosophy, and also, of course, about the challenge to how to approach concepts in orally transmitted cultures or how to approach concepts from very different parts of the world without changing them or shaping them according to our expectations, a very difficult challenge. So what do you think? How could we as Westerners, as Western-trained philosophers, approach Maori philosophy? Can I understand Maori philosophy, and if, what should I do?
I think you could understand mātauranga and Maori concepts. So my view at the moment is that philosophers in general work in ways that create barriers to understanding any other views outside of the mainstream Western canon. Mm. And that's because often philosophers are detached from where the concepts are embedded. They often theorise on their own. They often don't acknowledge the expertise within communities themselves, and I think being able to do that, they're often not as patient as they they're often not as patient as they could be, and I think there's just different ways in which we need to change our practice of philosophy that might help us to gain a deeper understanding of different concepts, particularly Māori and other indigenous concepts.
In which way could we change our way?
Yeah, so by acknowledging the expertise that exists within communities, by thinking about how we might co-create knowledge, so not just working on our own, but working collaboratively with other people. We can try and experience these concepts on their own terms, in their own landscapes.
But actually you are suggesting that philosophers should leave their ivory towers and have a closer relationship with the people, right?
Yes.
Okay, thank you. With this statement, we will finish our interview. Thank you so much, Krushil, for being here in Vienna and for answering all our questions. Thank you.
Thank you very much.
Die Kaupapa Maori Theory kann nun sicherlich als eine Art epistemischer Rahmen gelten, in dem Dia- oder Polyloge stattfinden können oder sollen, also die Debatte zwischen verschiedenen Parteien, in denen Argumente und Gegenargumente ausgetauscht werden. Dieser epistemische Rahmen ist dem der interkulturellen Philosophie letztendlich sehr ähnlich, ebenso wie dem der Diskursethik. Beide zielen auf einen offenen, gewaltfreien, nicht hierarchischen Diskurs oder eine Diskurssituation, in der es nur um das bessere Argument geht. Abgesehen von der Kaupapa Maori Theory bleiben aber dann trotz alledem noch einige Fragen offen, die es in einem interkulturellen Dia oder Polylog zu klären gilt. Zusammenfassend können vielleicht zwei Problemfelder noch hier aufgemacht werden. Nämlich das eine, die eine Frage, die bleibt, ist die Frage nach der Philosophie. Was ist eigentlich Philosophie und wie weit können wir gehen bei der Öffnung dieses Konzeptes, um eben auch indigene Wissenssysteme einzuschließen, indigene Philosophien einzuschließen, ohne eine Definition des Begriffes aufzugeben oder den Rahmen so weit zu spannen, dass Philosophie ein banaler Begriff letztendlich wird. Die zweite Frage, die geklärt werden muss und noch immer offen ist, ist die Frage, wie können wir uns Theorien aus der vorkolonialen Zeit bzw. Theorien von indigenen Völkern nähern, ohne diese bereits zu verändern und in unseren eigenen epistemischen Rahmen hineinzuzwingen? Wie kann also eine Maori-Philosophie letztendlich zugänglich gemacht werden? Dazu gilt es, viele Fragen zu klären, sowohl heuristischer Art als auch ganz einfacher Fragen der praktischen Umsetzung eines solchen Dialogs oder Polylogs. Wie soll man dieses Wissen sammeln? Sollen wir einen Weg gehen, wie ihn Odera Oruka gegangen ist, und Interviews mit Weisen führen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, philosophische Konzepte herauszufiltern? Wie kann also philosophische Feldforschung möglich gemacht werden? Das sind noch offene Fragen, die es weiter zu diskutieren und zu klären gilt. Zum Abschluss dieser Sendung möchte ich Ihnen noch einige Literaturtipps geben. Zum einen zwei Artikel von Kushil Vatene. Einer lautet Culture and Sustainable Development, Indigenous Contributions, erschienen im Journal of Global Ethics im Jahr 2015. Und Valuing Nature, Maori Philosophy and the Capability Approach. Beide Artikel, der letztere erschienen in den Oxford Development Studies, geben einen weiteren Einblick in ihren Forschungsansatz und in ihre Forschungen. Zum Thema passen aber natürlich auch solche Veröffentlichungen wie das sehr bekannte Buch von Boaventura de Sousa Santos, Epistemologies of the South, Justice Against Epistemicide, ein Buch, das sich vehement für die Aufarbeitung und Integration indigenen Wissens in den globalen Diskurs einsetzt und die Gefahren dieses Eintretens in den Weltdiskurs ebenso aufzeichnet. Und das Buch Doing Conceptual History in Africa von Axel Fleisch und Rhiannon Stevenson, das sich mit genau diesen Fragen beschäftigt, wie können Begriffe, Konzepte, traditionelle Begriffe und Konzepte aufgearbeitet werden und fruchtbar gemacht werden für die heutigen Diskurse. Hier in dieser Sammlung von Aufsätzen stehen ganz prominent die Begriffe von Arbeit und auch Armut im Zentrum der Untersuchungen anhand dieser Begriffe in verschiedenen afrikanischen Regionen, bei verschiedenen afrikanischen Völkern. Und es wird versucht, hier eben solche Möglichkeiten einer Aufarbeitung, einer Conceptual History, einer konzeptionellen Geschichte, einer Ideengeschichte in Afrika deutlich zu machen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen einige Anregungen geben können und verabschiede mich. Diese Sendung wurde unter Hilfe meines Kollegen Thomas Hübel produziert, bei dem ich mich ebenfalls sehr bedanke. Auf Wiedersehen.